auf die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Podcast auf die Hand.
Hallo, hier sind Flo und Alex, und Flo ist der, der immer wahnsinnig schnell herzlich willkommen sagt. Sag das nochmal, das ist...
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
Das ist wieder bei, immer sagt Tschüss, wenn er Servus meint.
Tschüss.
Tschüss.
Ja. Ja. So.
Schön. Verplanter Einstieg. Wir erklären euch trotzdem. Jetzt muss Flo auch noch husten. Das geht ja schon mal gut los.
Naja, wir sind ja schon so fortgeschritten im Podcast. Ich würde sagen, ihr wisst ja eigentlich, worum es geht. Wir wollen einfach schwierige Sachverhalte irgendwie so rüberbringen, dass jeder so ein bisschen was mitnehmen kann auf die Hand.
Auch geil, oder? Dass Flo sagt, wir erklären es nicht, weil ihr wisst, um was es geht. Und in dem Moment erklärt es doch noch.
Weil ich nur einen Satz dazu sagen wollte.
Ja.
Aber egal, ihr habt ja die ganzen anderen Folgen gehört wahrscheinlich.
Ihr kennt das ja normalerweise, dass wir beide miteinander diskutieren. Hin und wieder haben wir einen Gast, und dieses Mal war es auch wieder soweit.
Uschi Jonas war uns zugeschaltet. Sie ist Journalistin beim Korrektiv. Sie ist Fact-Checkerin, also sie überprüft Nachrichtenmeldungen auf Fakten, wenn da... Jetzt können wir sagen, der Verdacht der Desinformation vorliegt.
Genau, warum Desinformation? Das werdet ihr gleich jetzt dann im folgenden Podcast hören, ja?
Beziehungsweise warum das Wort Fake News eben eigentlich gar nicht geht.
Das ist ja eigentlich ein böses Wort. Eigentlich ein böses Wort.
Böses Wort.
Böses Wort. Geh in die stille Ecke, Fake News. Ich habe es dummerweise dann trotzdem noch verwendet. Aber es geht wirklich darum, Fake News, woher kommen sie, was kann man dagegen tun, wie entlarvt man sie und warum dürfen sie eigentlich nicht Fake News heißen? Jetzt ganz viel Spaß mit Uschi Jonas von Korrektiv.
Wir sollten an der Stelle vielleicht noch erwähnen, die Folge wurde zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet,
als in der Ukraine der Krieg seitens Russland losging. Das war am 24. Februar.
Richtig, deswegen bezieht sich Uschi einmal in unserem Talk, sagt sie heute, was heute in der Ukraine passiert ist, nur dass ihr nicht verwirrt seid. Aufnahmetag war der 24.2.
Auf die Hand.
Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
Wie ihr das jetzt mittlerweile gewohnt seid, beziehungsweise von einem Gast schon gewohnt seid, nämlich von Serdar Akin damals, stellen wir ja unsere Gäste vor durch die Social Media Bio, die wir finden können, falls wir eine finden können. Und heute ist zu Gast bei uns die Fact-Checkerin Uschi Jonas. Und ich habe auf Instagram, bin ich ja verzweifelt, da habe ich Uschi leider nicht gefunden, aber auf Twitter. Und bevor sie sich jetzt zu Wort meldet, lese ich einfach mal trocken vor, was man dann auf Twitter, wenn es die wahre Uschi ist, da kann sie gleich noch Bezug zu nehmen.
Oder ob es Fake ist.
Oder ob ich gerade Fake News spreade, lese ich einfach mal trocken vor. Also über sie steht da einfach drin, Faktencheckerin, dann @korrektiv. Studiert Umweltwissenschaften @Fernuni Hagen und Desinformation, Klima, Nachhaltigkeit und konstruktiver Journalismus. Herzlich willkommen, Uschi, bei uns bei Auf die Hand.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Die erste Frage, die wichtigste Frage ist, war das, was Flo vorgelesen hat, von deinem wirklichen Account oder war es ein Fake-Account?
Ja, das ist tatsächlich mein richtiger Account und sehr beruhigend. Das heißt, ich kann meinen Instagram-Account gut verstecken anscheinend, weil ich besitze einen.
Aber der soll privat bleiben.
Genau.
Okay. Uschi, es werden ja so viele Fake News gespreadet. Und jetzt nochmal alle nur, um alle von vornherein abzuholen. Wie definierst du persönlich Fake News? Wann ist eine News eine Fake News?
Genau dazu erstes Mal eingehakt. Ich spreche gar nicht von Fake News, wenn es geht, weil... dieser Begriff an sich diffus ist und so ein bisschen irreführend und auch irgendwie sehr politisiert und als politisches Instrument missbraucht wird. Ein Beispiel, Donald Trump hat das ja irgendwie genutzt, um Medien zu diskreditieren. Deshalb sprechen wir einfach von Desinformation und von Missinformation. Und wobei Missinformation einfach meint, irgendeine Information ist einfach falsch und ohne irgendeine Absicht dahinter, sondern es passiert halt mal, dass irgendwie eine falsche Information kommuniziert wird. Und Desinformation ist dann, wenn eine falsche Information gezielt verbreitet wird, um den Einzelnen die Öffentlichkeit einfach bewusst in die Irre zu führen.
Mhm. Finde ich krass, Uschi, weil jetzt muss ich sagen, ich selber sehe mich so als Person, die wahnsinnig viel auf Social Media unterwegs ist und in allen möglichen Nachrichtenportalen sich News herzieht, und ich bin gerade sichtlich erschrocken, dass ich so dachte, ach krass, ich habe irgendwie noch nie mitbekommen, dass Fake News eventuell ein echt schwieriger Begriff ist.
Es ist auch tatsächlich einfach sehr viel genutzt in der Berichterstattung, auch weil jeder eigentlich weiß, was damit gemeint ist. Ne? Jeder normale Leser, Leserin weiß, was sich dahinter verbirgt, aber eigentlich versuchen wir, diesen Begriff zu vermeiden, und Desinformation wäre der bessere Begriff.
Ja, und ich finde es ja interessant, wie ihr diese beiden Begrifflichkeiten auseinanderhaltet, weil durch, alleine wenn man immer nur Fake News verwendet, unterstellt man dem Gegenüber ja immer eine böse Absicht. Mhm. Und ihr macht ja Desinformation, den Unterschied zwischen Desinformation und ich glaube, das andere war Falschinformation, oder?
Genau, falsch oder Missinformation.
Genau. Genau. Und so eine Missinformation ist einfach ein Lapsus, der einem passiert. Vielleicht auch falsch weitergegeben von einer falschen Quelle.
Genau, genau. Okay. Und im Zweifel hoffentlich dann auch korrigiert wird im Nachhinein.
Uschi, wir haben dich natürlich eingeladen, weil Alex und ich wollten unbedingt eben über dieses Thema sprechen, falsche Berichterstattung und so weiter. Da kommt man nicht am Korrektiv vorbei, wenn man anfängt zu googeln. So bin ich ja dann quasi auf euch gekommen. Deswegen vielleicht erklär doch mal den ganzen Laien, die jetzt auch zuhören, was genau machst du jetzt beim Korrektiv, beziehungsweise was macht das ganze Korrektiv?
Korrektiv an sich ist ein großes Recherchenetzwerk und wir sind quasi als FaktencheckerInnen da eine Teilredaktion von, die quasi wie so ein eigenes Ressort ist, die eigenständig arbeiten und wir machen nur Faktenchecks. Wir sind aktuell zu acht und was wir letztendlich machen, ist, dass wir Gerüchte und Tatsachenbehauptungen, die irgendwie im Netz kursieren, also sei es auf Social Media, sei es auf irgendwelchen Blog-Webseiten und so weiter kursieren und die eben überprüfen. Das können Texte, Videos, Fotos und so weiter sein. Und eben dann, wenn sich etwas sehr stark viral verbreitet, wenn es irgendwie aktuell relevant ist oder wenn da irgendwie potenziell ein Schaden für eine einzelne Person oder eine Gruppe oder eine Minderheit daraus entstehen könnte, dass da eben eine Desinformation mit verbreitet wird.
Mhm. Woher weiß ich denn als User jetzt, dass ihr, also woher weiß ich, dass ihr die richtigen, also mit den richtigen Quellen checkt? Also wie checkt ihr denn, ob eine Fake News eine Fake News ist? Weil ich brauche ja auch einen Beleg dafür, dass ihr recht habt.
Genau, also was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir einfach unsere Arbeitsweise sehr genau dokumentieren. Das liest sich dann manchmal nicht so schön wie vielleicht eine Reportage oder so, sondern wir schreiben sehr genau Schritt für Schritt auf, wie wir recherchieren und wie wir auf irgendeinen Fakt, irgendeine Information und so weiter gekommen sind, verlinken dann auch jedes Mal die Quelle dazu oder woher wir das haben, Screenshots von E-Mails, wenn wir zum Beispiel mit ExpertInnen darüber gesprochen haben und so weiter.
Wie entstehen denn Fake News?
Man kann so ein bisschen sagen, dass eigentlich hinter Desinformation, um jetzt wieder von dem Begriff Fake News wegzukommen, steckt einfach meistens ein Ziel dahinter. So, das kann irgendwie einfach sein, dass da eine politische Motivation dahinter steckt, eine Interessensmotivation von bestimmten Bewegungen, Gruppierungen, Organisationen, auch Einzelpersonen, so die das aus diesem Grund verbreiten. Das kann gleichzeitig auch wirtschaftlich motiviert sein. Man kann damit ja auch einfach Geld verdienen. Wer zum Beispiel Desinformation auf YouTube verbreitet und eine sehr große Reichweite mit solchen Videos hat, kann ja da einfach trotzdem Werbung schalten und im Zweifel damit Geld verdienen. Oder was man auch jetzt während der Corona-Pandemie viel gesehen hat, Protagonisten, die da sehr viel Desinformation verbreitet haben, rufen auch gerne dazu auf, dass man ihre Arbeit doch bitte mit Spenden unterstützt und so weiter. Das, ne, das sind halt so Dinge, die dann im Zweifel dahinter stecken, die im Zweifel auch einfach gesellschaftliche Institutionen, demokratische Institutionen damit irgendwie ins Wanken bringen wollen, so ein bisschen Zweifel sehen am System, an den Eliten, wie es so schön heißt und solche Dinge. Das ist, sind Dinge, die dahinter stecken. Man kann aber oft gar nicht bis auf den Grund sagen, was wirklich dahinter steckt, was wirklich so der Grund dafür ist. Das ist jetzt meistens nicht direkt ersichtlich.
Hast du denn Tipps, die du jetzt uns so ein bisschen mitgeben kannst, wenn ich jetzt unsicher werde und mir denke, ich weiß nicht, ob ich den Infos, die ich jetzt hier gerade bekomme, eigentlich trauen kann? Was sind da so die gängigen Tipps, die du uns mit auf den Weg geben würdest, dass du sagst, an das kann man sich auf jeden Fall mal halten?
Also man kann zum einen mal schauen, woher kommt denn diese Information? Gibt es dafür irgendeine Quelle? Wer ist diese Quelle genau? Kommt die mir seriös vor oder eher dubios? Dazu lohnt sich manchmal auch schon ein Blick ins Impressum, zum Beispiel von manchen Webseiten. Dann kann man schauen.
Entschuldigung, genau, das ist ein wichtiger Punkt für alle, die nicht wissen, nach was sie da im Impressum suchen. Wann kann mir das suspekt erscheinen?
Wenn zum Beispiel eine Seite angibt, sie ist irgendwie eine deutsche Seite, sie sitzt in Deutschland und dann steht im Impressum aber irgendwie eine Adresse in Großbritannien oder in irgendeinem anderen Land. Das ist dann schon mal immer so ein bisschen, wo man sich fragen sollte, das ist schon mal so ein bisschen dubios. So
oder keine oder vielleicht auch keine Adresse im Impressum?
Genau, oder eben gar kein Impressum. Also auch gar kein Impressum ist schon mal immer ein gutes Zeichen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Und was es dann noch gibt, also angenommen, wir sind jetzt bei so einem Blogartikel auf einer Seite, ist ein längerer Text, dann kann man immer schauen, okay, gibt es da irgendwelche Dinge, die verlinkt werden, kann sich das mal anschauen, weil oft ist es dann auch so, dass dahinter gar nicht das steht, was behauptet wird in dem Text. Und was Desinformation sehr gerne macht, ist eine sehr emotionalisierte, reißerische Sprache irgendwie benutzen, die so ein bisschen in einem Wut vielleicht auslöst oder ne, die, wo man so spürt, okay, das ist jetzt nicht nüchtern und neutral, sondern da steckt so eine Emotionalität dahinter. Es werden vielleicht Klischees bedient. Solche Dinge sind auch immer was, wo man vorsichtig sein sollte. Wenn man jetzt ein Foto oder ein Video hat und sich da so ein bisschen unsicher ist, ob das vielleicht wirklich das zeigt, was behauptet wird, kann man zum Beispiel eine Bilderrückwärtssuche machen. Das kann man bei Google machen oder auch bei anderen Suchmaschinen.
Wie funktioniert sowas, so eine Bilderrückwärtssuche?
Man würde zum Beispiel ein Foto screenshotten einfach. Ich würde jetzt nicht immer alles downloaden, weil wer weiß, was da so dranhängt. Aber sagen wir, ein Screenshot davon machen. Und dann kann man das zum Beispiel bei Google, kann man nach Google Bildersuche oder Google Bilder einfach suchen, kann das Foto da hochladen, ja, krass, den Screenshot da hochladen. Und dann werden einem verschiedene Ergebnisse ausgespielt. Das ist auch nie eine Garantie auf Vollständigkeit oder so. Aber manchmal gibt es einem dann schon schnell einen Hinweis, dass da irgendwie ein Tweet auftaucht, der dieses Foto genutzt hat, der schon von 2015 ist oder so. Und es wird halt verbreitet und gesagt, es sei aktuell in Situation XYZ. So, ne?
Aber ich wusste nicht, dass man das als Otto-Normalverbraucher selber machen kann. Screenshots hochladen und dann vergleichen lassen, wann das Foto zum ersten Mal gepostet wurde. Krass.
Das kann jeder machen und ist auch, empfehle ich sehr, das mal auszuprobieren. Also es ist sehr erstaunlich, was man da alles für Ergebnisse bekommt. Genau, es gibt dann verschiedene Suchmaschinen, die das irgendwie können.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt. Also mit 5 und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Was könnt ihr denn beobachten? Ist so die Anzahl von Desinformationen messbar? Also wird das immer mehr? Also ich habe ja oft das Gefühl, man fällt schon allein auf Überschriften rein. Es reicht ja schon, wenn die Überschriften zweideutig sind, um eine gewisse Information zu verbreiten, vielleicht eine Desinformation ist. Also wenn man den Artikel lese, käme man vielleicht auf einen ganz anderen Schluss. Also merkt ihr so beim Korrektiv, die Leute werden immer oberflächlicher und fallen auf Oberflächlichkeiten rein. Und Frage Nummer 2, die Anschlussfrage, gibt's immer mehr Desinformation?
Also erstmal so zu diesem, ob Desinformation mehr wird, würde ich sagen, ist definitiv so. Also man hat das vor allem durch die Corona-Pandemie ganz krass gesehen. Das ist einfach, letztendlich gab es Desinformation natürlich schon immer und auch auf bestimmte Themengebiete bezogen schon immer. Zum Beispiel zum Thema Impfen gab es schon immer Desinformation oder auch zu Klimawandel, zu Migration. Aber man sieht ganz klar, dass die Pandemie einfach dafür gesorgt hat, dass diese Dinge jetzt nicht mehr irgendwo in den hintersten Ecken des Internets irgendwie kursieren, sondern einfach in den Alltag von sehr vielen Menschen einfach eindringen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch schon genügend Dinge geschickt bekommen oder gesehen, ohne dass ich jetzt im Zusammenhang mit meiner täglichen Arbeit danach gesucht hätte.
Absolut.
Corona wurde eigentlich zu diesem einzig bestimmten Alltagsthema für uns über Monate auf der ganzen Welt. Und natürlich hat das Ganze total befeuert. Und was auch noch ein großes Problem ist, dass diese Thematik an sich ja hochkomplex und wissenschaftlich ist. Sprich, also ich hatte das Wort PCR-Test oder mRNA-Impfung bis vor 2 Jahren noch nie in meinem Leben gehört oder mich nicht damit beschäftigt. Und das wohl die meisten nicht, die damit beruflich nichts zu tun haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir angefangen haben, uns mit hochwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die wir vielleicht gar nicht so einfach als Laie begreifen können. Und genau da setzt dann Desinformation an, indem, einfache Antworten auf komplexe Fragen oder Sorgen dann irgendwie gestellt werden. Ne? Beispiel, wenn dann jemand in einem Video erzählt, die mRNA-Impfstoffe würden unfruchtbar machen. Das wird dann erstmal so geclaimed und dann wird dazu noch irgendwas erklärt, was irgendwie schlau klingt kurz und dann sind die Leute, oh Gott, ich lasse mich besser nicht impfen, weil ich will ja noch Kinder bekommen. So. Mhm. Und das dann zu widerlegen, das kann man natürlich machen. Also wir haben dazu auch einen Faktencheck veröffentlicht, aber dieser Faktencheck ist dann halt nicht 3 Sätze lang, ne? Und hat auch nicht so diesen Überraschungseffekt, sondern er ist irgendwie sehr komplex wissenschaftlich erklärt und im Zweifel hat man es danach vielleicht immer noch nicht verstanden, außer dass man hoffentlich mitgenommen hat, dass es nicht stimmt.
Und da bin ich ja dann bei dieser Oberflächlichkeit, die ich meine. Desinformation entsteht ja oft durch reißerische Überschriften, die sehr knapp gehalten sind. Vielleicht, wenn man sagt, Impfung macht unfruchtbar, dann ist schlimmstenfalls das Fragezeichen noch kleiner, das in dieser Überschrift steht. So. Und leider ist es so, man selektiert bei dieser Informationsflut, die man immer kriegt, selektiert man ja aus. Und dann befürchte ich, dass bei manchen einfach hängen bleibt, Impfung macht unfruchtbar, vor allem bei denen, die eh schon für solche Informationen empfänglich sind, vielleicht Impfgegner, die das einfach schnell noch als Bestätigung sehen. Das meinte ich mit Oberflächlichkeit. Arbeitet ihr dann auch mit reißerischen Überschriften und sagt, falsch, Doppelpunkt, bla bla bla, um das in Anführungszeichen einfache Volk auch mit einzufangen? Oder, weil ich verstehe, was du meinst, dieses Lapidare steht der Wissenschaft gegenüber.
Genau, das sind so zwei Probleme, die da irgendwie mitziehen. Ne? Das eine ist, dass dann sowas wie Impfung machen unfruchtbar, werden dann vielleicht von Leuten erstmal verbreitet, die bekannt dafür sind, dass sie Desinformation verbreiten. Ne? Das ist das eine Problem. Und das andere ist aber natürlich, was du angesprochen hast, dass dann teilweise auch von seriösen Nachrichtenseiten die Überschriften so gestaltet sind, dass wenn man nicht weiterliest, da was reininterpretieren könnte, was so nicht gemeint ist, was irreführendes Beispiel, wenn dann einfach sowas nur mit einem Fragezeichen versehen ist. Ne? Mhm. Wir stehen auch vor diesem Problem. Wir machen dann im Zweifel die Überschrift Nein, mRNA-Impfstoffe machen nicht unfruchtbar. Aber selbst indem wir das schreiben, reproduzieren wir ja schon wieder im Kopf irgendwas mit Unfruchtbarkeit und Impfstoffen bei Leuten. So, ne? Natürlich ist es super schwer, das alles so zu formulieren, dass bei den Leuten das dann nicht trotzdem hängen bleibt. Deshalb stellen wir uns auch manchmal die Frage, okay, befeuern wir durch die Tatsache, dass wir einen Faktencheck sowas schreiben, nicht erst recht, dass das Thema überhaupt erst groß wird? Vielleicht würde das sonst auch irgendwie gar nicht so viel auftauchen, wenn wir jetzt auch nicht noch einen Faktencheck dazu schreiben.
Was vielleicht jetzt, ist jetzt schon sehr viel durchgekommen, du hast das jetzt selber schon gesagt, vor 2 Jahren warst du auch noch keine Expertin für PCR-Tests oder sonst irgendwas. Das ist jetzt eigentlich noch eine ziemlich wichtige Fragestellung, weil wie lange dauern eigentlich solche Faktenchecks bei euch in der Regel? Weil es gibt ja komplexere Themen. Nehmen wir nur mal die Impfung her, die, wo man erstmal sich reinfuchsen muss, was macht zur Hölle eigentlich eine mRNA-Impfung? Da müsst ihr euch ja auch reinfuchsen, und kann es dann nicht teilweise schon zu spät sein, wenn ihr sagt, naja, dafür werden wir 2 Wochen brauchen, und 2 Wochen später ist aber diese Desinformation schon so gespreadet, dass euer Faktencheck fast nicht mehr in der Breite zumindest Relevanz hat?
Total, das ist absolut ein Problem. Also ich sage gerne immer so als Bild, wir sind so der Wasserschlauch, der versucht, gegen den Waldbrand, der seit 3 Tagen schon entflammt ist, anzukommen. Krass. Das ist total ein Problem, weil natürlich sich sowas sehr schnell verbreitet, und bis wir dann so einen komplizierten Faktencheck gemacht haben, dauert es einfach, wie du sagst, Zeit, und auch mehr Zeit als bei anderen Online-Medien, so, weil einfach unsere Prozesse da sehr strikt sind. Bei uns gibt es auch 2 Redigaturschleifen dann zum Beispiel, die sehr radikal sind.
Für die Laien, was heißt das genau? Ich weiß es jetzt auch nicht.
Beispiel, ganz am Anfang, wenn so Themen neu aufkommen, die so hochwissenschaftlich sind, dann dauert so eine Recherche, und dann mit ExpertInnen drüber sprechen und das auch selber verstehen und das dann aufschreiben und überlegen, was muss da jetzt rein in den Text, was nicht, dauert dann mehrere Tage. Dann muss man sich noch überlegen, okay, jetzt ist dieser Text 12 Seiten lang, niemand wird das lesen. So wie, okay. Ne? Das ist einfach viel länger, als so ein normaler Online-Artikel wäre. Ja. Und dann haben wir eben dieses, dass 2 Personen bei uns diesen Text dann redigieren. Die erste Redigatur überprüft dann jeden einzelnen Satz, der drin steht, auch jeder Fakt, der da drin steht, wird dann nochmal überprüft. Und dann wird natürlich auch viel umformuliert, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist gut zu verstehen. Und dann gibt es nochmal eine 2. Redigatur. Sprich, das kann schon mal sein, dass es 10 Tage oder länger dauert, bis so ein hochkomplexer Faktencheck da ist. Es gibt aber auch Sachen, da schaffen wir das innerhalb von einem Tag.
Aber selbst so ein Tag stellt euch ja vor ein ganz einfaches Problem. Ihr macht einen Faktencheck, ihr berichtet nur, was wahr ist, was belegbar ist. Jetzt habe ich jemanden, der Desinformation bewusst streut. Der braucht gar keine Fakten. Das heißt, wir kennen auch einen Donald Trump, einen Attila Hildmann, die an einem Tag an die 100 Tweets oder Posts abgesetzt haben mit ihren Falsch- und Desinformationen. Ich glaube, ihr kommt mit der Wucht des Spreadens, also nicht nur von denen, die gezielt Falschinformationen spreaden, aber auch denen, die diese teilen, weil sie sie glauben, weil sie entweder drauf reinfallen oder weil sie für sie die einfachere Realität ist. Ihr kommt ja mit dieser Wucht, dieser Geschwindigkeit, ihr habt ja keine Chance, das muss ja deprimierend sein.
Ja, kann ich zustimmen. So. Ja klar, auf jeden Fall. Was dann immer so ein bisschen hilft, oder wir so merken, es gibt so viele Themen, die sind auch nicht einmal da und dann kommen die nie wieder. So sind sehr, gerade während der Corona-Pandemie kamen sehr viele Themen immer wieder. Und dann ist es natürlich schon so, dann kann man da früher dagegen gehen, ne? So, weil man früher dann einfach schon das ja recherchiert. Also ein Beispiel ist, was ganz beliebt war, das Coronavirus mit Influenza und der Grippe zu vergleichen oder so. Das sind dann Sachen, die haben wir schon so oft erklärt, dann haben wir die auch schnell nochmal erklärt.
Mhm. Ich sehe gerade auf eurer Homepage, klar, auch ein aktuelles Beispiel passt auch wunderbar, das ewige Opfer Bill Gates. Mhm. Da habt ihr auch gerade das Überschrift, ja, nein, Bill Gates hat nicht gesagt, Omikron immunisiere besser als die Impfung. Ja. Das ist ja eigentlich auch schon, okay, wir müssen in unser Bill Gates Ordner greifen. Da sind wahrscheinlich die Wege dann schon leichter, um sowas zu widerlegen.
Wobei es in dem Fall auch einfach nur war, da wurde ein Videoausschnitt falsch übersetzt und dann einfach falsch verbreitet. Und sowas ist aber schnell gemacht natürlich, ja, aber trotzdem sehen wir uns natürlich jeder Tag einer Flut an Desinformationen ausgesetzt und haben einfach nur begrenzte Ressourcen. Man muss sich sehr schnell davon verabschieden, zu denken, man kann da jetzt alle Brände löschen, sondern man muss einfach sehr gezielt entscheiden, was halten wir jetzt für sehr wichtig, mhm, für sehr relevant, und das andere muss man dann im Zweifel lassen.
Du hast vorhin mal erwähnt, dass es häufig auch das Problem ist, dass so Desinformationen aufgepusht werden durch sehr viel Emotionen. Und da habe ich auch vorhin schon mit Alex im Pre-Talk haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, weil da würde mich mal deine Sicht so ein bisschen interessieren. Mir schon aufgefallen ist, also ich persönlich bin großer Fan von vielen Funkformaten, mir ist nur eine Sache aufgefallen, die mich irritiert und wo ich mich dann selbst auch ertappt habe, dass ich mich von der Emotion überwältigen lasse, egal wer da gerade mit mir spricht, dass es in solchen Formaten, auch vom Spiegel im Übrigen, immer wieder darum geht, von PolitikerInnen Emotionen einzuholen und erstmal die Frage zu stellen, na, wie geht's dir denn jetzt damit und wie ordnen Sie das jetzt emotional ein? Und in der Sekunde vergesse ich ja ganz kurz, dass der Politiker oder die Politikerin eigentlich nicht dafür zuständig ist, mir jetzt zu erzählen, wie es ihr geht. Das ist nicht ihr Job, sondern die Information ja zu mir zu bringen. Siehst du auch die Gefahr so ein bisschen, dass natürlich auch so die ganz, wie sagt man, die Standardmedienhäuser immer mehr auf diesen Zug aufspringen, sehr viel mit Emotionen zu arbeiten?
Habe ich jetzt so bewusst noch nicht in der Masse irgendwie so wahrgenommen, aber es ist natürlich ein super spannender Denkanstoß, weil klar kann das natürlich zum Problem werden, auch wenn man dann irgendwie, ne, ein Interview so gefühlig einfühlen will und mhm, dann beschreibt, wie der Politiker, die Politikerin da irgendwie sich gerade gibt oder so. Natürlich führt das dann weg von der eigentlichen Information. Gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, das zu hören, um so näher dran an die Leute zu kommen. Was das Problem dann im Vergleich zur Desinformation oft ist, da werden dann Artikel, also oft von so Blogseiten, als Nachrichtenartikel irgendwie verkauft, aber da steckt dann wieder so viel Emotionalität drin und so mhm, viel Zorn vielleicht. Und wenn das so sehr vermischt, so, ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja.
Da hat der Fußballtrainer Jürgen Klopp am Anfang der Pandemie sehr harsch reagiert, als sie ihn mehrfach gefragt haben, wie er denn jetzt mit der Pandemie einschätze und wie er sich dabei fühlt, und hat er gesagt, Leute, fragt mich nicht, ich bin Fußballtrainer, ich kenne mich mit Fußball aus, ich kenne mich doch aber mit dieser Pandemie nicht aus. Was wollen Sie jetzt von mir hören? Also ich weiß nicht, ob er das dann gesagt hat, aber es schwang so mit. Natürlich finde ich scheiße. Also wenn man jemanden kitzelt, eine Emotion zu sagen, dann sagt er die Emotion mhm, und dann stülpt man die über das Thema an sich drüber. Dann würde man sagen, nee, Jürgen Klopp findet die ganze Pandemie scheiße und die ganze Pandemiebewegung. Der hat das sehr gut erkannt, dass er als Nicht-Virologe ja überhaupt gar keine nützliche Information rausgeben kann. Dass er wollte nicht instrumentalisiert werden für irgendeine Stimmungsmache.
Im Zweifel muss man sagen, ich glaube, was in Medienhäusern oft zum Beispiel passiert, dann werden für bestimmte Pressestimmen oder so auch gerne Persönlichkeiten, nicht nur PolitikerInnen, aber auch, ne, generell Persönlichkeiten angefragt, wo man weiß, was die sagen, knallt so. Die hauen jetzt einen raus, so, weil das kann dann eine gute Zeile geben, eine gute Überschrift, einen Artikel geben, dann wird der gut geklickt. Also, ne, im Zweifel spielt das natürlich, glaube ich, immer so mit. Und ja, ich glaube schon, dass es super wichtig ist, mehr ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer sich jetzt irgendwie zu welchen Dingen irgendwie äußern sollte und wer wirklich ein Experte, eine Expertin ist, die Ahnung von Themen hat. Vielleicht kurzer Exkurs, was mir heute aufgefallen ist beim Thema Ukraine und Russland, dass auf Instagram dann viele Influencer, Influencerinnen, die eigentlich so Lifestyle-Influencer ja, sind, teilweise anfangen, sich jetzt dazu zu äußern, auch irgendwie emotionale Posts irgendwie schreiben, wie schlimm sie das jetzt alles finden und so weiter, ist ja in irgendeiner Weise in Ordnung, aber ich finde im Zweifel dann besser, wenn Leute, die sich sonst zu viel äußern und aber von diesem Thema keine Experten sind, dann einfach sagen, hey, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, weil das ist irgendwie nicht das, warum ihr mir folgt, und ich habe dazu auch nicht ausreichend Wissen und Informationen, aber hier und da findet ihr die.
Ja. Ja, wobei ich schon verstehe, dass sie nicht als eindimensional gelten wollen. Sie wollen zeigen, dass bei allem Blödsinn und Unfug, den sie machen oder überflüssig ist, dass sie sagen, naja, ich mache mir schon Gedanken um den Rest der Welt.
Klar, total, ist auch total berechtigt. Ich glaube nur, es ist wichtig, dass diese Person dann nicht sich hinstellen, als könnten sie jetzt irgendwie gut Wissen dazu vermitteln. Mhm. So, ne?
Da kommt mir irgendwie die ganze Zeit, ich habe Grundschul, was heißt ich habe, ich studiere immer noch Grundschullehramt im 1000. Semester und wir haben immer wieder das Thema Medienkompetenz. Wie bringen wir Kindern eigentlich Medien bei? Und immer, wenn wir darüber gesprochen haben, habe ich mir gedacht, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe immer so das Gefühl, boah, also die meisten Erwachsenen, die sich hier aufschwingen mit, ja, den Kindern muss man aber mal eine richtige Medienkompetenz beibringen und die nutzen ja einfach Social Media. Und denke ich mir immer so, Twitter ist voller erwachsenen Menschen über 18, wo ich mir immer denke, wie kommst du auf die Idee, sowas jetzt zu teilen? Siehst du das auch als Problem, dass man eigentlich erstmal irgendwie grundsätzlich anfangen müsste, nochmal aufzuklären, wie auch immer, wie man richtig mit Medien umgeht?
Total. Wir machen auch so Workshops für verschiedene Gruppierungen zum Thema Fakten checken und da wird mir das auch ganz oft gefragt und ich erlebe da auch sehr oft, je nachdem, was das für ein Zielpublikum ist, einfach ein anderes Wissen. So, wenn ich irgendwie mit SchülerInnen das mache, merke ich, die verstehen viel besser, wie Social Media funktioniert. Und Leute, die dann vielleicht über 50 sind, haben da so ein ganz anderes Gefühl dafür und sind dann diejenigen, die wild irgendwelche Sachen bei WhatsApp weiterschicken, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob das eigentlich Quatsch ist oder was das irgendwie auslöst bei anderen, das weiterzuschicken. Ich glaube, man muss in allen Altersklassen da ansetzen.
Glaubst du, die Thematik wird sogar ein bisschen unterschätzt mit der Medienkompetenz?
Ich glaube schon. Also das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema, dass es einfach zu kurz kommt und dann kommt immer der große Aufschrei, wir brauchen das mehr, ne? Wie du sagst, in Schulen und so. Es kommt ja immer für viele Sachen der Aufschrei immer, wir brauchen dieses und jenes noch mehr in der Schule. Ich glaube aber, dass es auch nicht nur Aufgabe der Schule ist, sondern generell einfach, man braucht wirklich mehr Aufklärung, mehr. Ja. Ich bin jetzt Anfang 30 und selbst ich, als ich Kind war, war die Lage an Informationen, an die man kommen konnte, viel weniger als sie jetzt ist. Und das ist einfach so eine Flut an Informationen, die man überall herbekommen kann und auf die auch auf einen einbricht täglich, dass es auf jeden Fall die Medienkompetenzentwicklung zu langsam geht im Vergleich dazu.
Und vor allem, ich habe mich zu diesem Thema mal mit einem Generationenforscher unterhalten, der mal eingeordnet hat, also in meinem Alter, ich bin ja über 40, wie ist da die Medienkompetenz oder die Social-Media-Kompetenz? Dann gibt es so dieses, dann kommt deine Generation, dann kommen die Jungspunde wie Flo, der Anfang Mitte 20 ist und dann gibt es auch noch Jünger. Und er sagt, und da sitzt man auch einem Trugschluss auf, wenn man sagt, die Digital Natives, also die mit den ganzen neuen Medien aufwachsen, die haben automatisch die größere Kompetenz. Mhm. Er sagt, nein, die können mit diesen Dingen umgehen. Das heißt aber nicht, dass sie keine Fehler machen. Mhm. Das klassische Beispiel ist, in meinem Heimatort ist einer in der örtlichen Wasserwacht verstorben. Ja, das hat irgendjemand genommen, um zu posten, ganz in dicken Lettern, derjenige ist an einer Booster-Impfung gestorben. Mhm. So, diejenigen, die wussten, dass das nicht so ist, haben es gut gemeint, haben diesen Post gerepostet und oben in den Fließtext geschrieben, das ist falsch, der wurde schon im November geboostert, gestorben ist er jetzt aber im Februar. Das Problem ist nur, dieser Fließtext ist viel, viel kleiner als der Screenshot. Mhm. So dass das Erste, was du siehst, selbst ich bin drüber gestolpert, ich weiß mittlerweile ja, wo ich lesen muss, aber dann, okay, der ist an der Booster-Impfung gestorben. Das heißt, man wollte aufklären, hat aber unbeabsichtigt noch mehr desinformiert. Man hat die Desinformation weitergetragen, obwohl man es nicht wollte. Und da ist die Frage, wie geht man da richtig damit um?
Ja, es ist schwer. Also im Zweifel sagen wir immer, wenn uns Leute danach fragen und uns irgendwie schreiben und sagen, hier Bekannte verbreiten die ganze Zeit Desinformation, im Zweifel die Leute, die das verbreiten, ansprechen. So, nicht das weiterverbreiten, sondern besser ins Gespräch mit den Leuten gehen, von denen das kommt. Und im Zweifel, ja, ist unser Tipp natürlich sonst auch immer, ist lieber uns zu schicken, uns Bescheid zu sagen, dann können wir einen Faktencheck dazu machen, den man dann auch findet, wenn man googelt, anstatt dasselbe irgendwie weiter zu verbreiten.
Ist ja halt das Problem, dass oft ja bewusst und gerne eine falsche Information weiterverbreitet wird, weil es besser in die eigene Ideologie passt. Ja. Also diese falsche Information als Überhöhung, weil man sagt, ja, vielleicht stimmt dieser einzelne Fakt nicht. Aber im Grunde wird schon was dran sein, deswegen verbreite ich das auch, ich spreade es. Und wie kann ich dann gegenüber demjenigen sagen, nein, das ist eine falsche Information und überhaupt machst du Mist, weil der will ja gar nicht, dass ich ihn verbessere.
Man muss das, glaube ich, sehr individuell für sich selber entscheiden und auch so ein bisschen von Person und Fall zu Fall, weil es natürlich sehr mühselig sein kann, so in die Debatte und in die Diskussion mit solchen Leuten, die sowas verbreiten, irgendwie zu treten. ich versuche immer, das dann zu versuchen und irgendwie, ne, und dann auch vielleicht gar nicht so verurteilend so, sondern du verbreitest da irgendwie Mist, sondern erstmal, hey, das stimmt doch nicht oder wie kommst du drauf, dass es stimmen könnte? Guck mal, hier habe ich die und die Information dazu gefunden, dass das nicht stimmt. Und wenn die Person dann natürlich sagt, es ist mir egal, dann ist es einfach schwierig. Dann kann man natürlich immer noch appellieren, okay, aber ist ja in Ordnung, wenn du diese Meinung vertrittst, aber denk doch mal darüber nach, was du damit vielleicht bei anderen auslöst. So, aber im Zweifel kann man sich halt nicht darauf verlassen, dass Menschen dann nur im Guten in dem Sinne handeln. Vielleicht so kleine Anekdote. Letztes Jahr zur Bundestagswahl ist auch ganz viel Desinformation kursiert und auch viel Hass und Beleidigung gegenüber bestimmten PolitikerInnen vermischt hat mit Desinformation. Es gab zum Beispiel so ein Zitat von Annalena Baerbock, das sehr viel verbreitet wurde, das schlichtweg erfunden war. Wir haben dann daraufhin mal für eine Recherche einfach Personen angeschrieben auf Facebook, die das verbreitet haben und gesagt, hier, das ist eine Desinformation. Wussten Sie das? Und falls ja, warum haben Sie es trotzdem verbreitet? Und dann kam teilweise die Antwort, ah, nee, wusste ich nicht, danke für die Info, ist aber egal, hätte von ihr sein können und genau. Ich mag sie halt nicht, deshalb lass es stehen. So, und im Zweifel kann man dann irgendwie nur an das Gute in den Menschen appellieren, aber wenn es halt nichts wirkt, dann endet das halt da. So,
ja, ne? Aber da habe ich eben das Gefühl, die Menschen sind ja, ich unterstelle den wenigsten Menschen, dass die per se böse sind, aber die sind so verrannt in dieses Thema und sie sagen, wenn ich da jetzt einen Rückzieher mache, dann gebe ich ja das große Ganze auf. Die rennen einer Ideologie hinterher und sagen, die Ideologie ist wichtiger als die richtige, wichtige Nachricht. Und dann wird es wirklich schwierig, wie du schon sagst, wenn jemand sagt, naja gut, das hätte sie aber sagen können, deswegen wird schon stimmen. Was willst du da noch machen? Wie könnt ihr noch schlafen?
Ja, gute Frage. Aber genau das ist ja genau der Kern von Desinformation. Das ist ja das große Problem an Desinformation. So genau das, was du gerade geschildert hast. Und ja, mit dem guten Schlafen ist es schwierig. Also das ist genauso, wie wir halt ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, einerseits, die uns super dankbar sind, dass wir dann irgendwie einen Faktencheck zu einem Thema geschrieben haben. Umgekehrt werden wir bedroht und beleidigt für das, was wir tun.
Warum werdet ihr da bedroht?
Ich kann nicht in die Köpfe von den Leuten natürlich reinschauen, aber so meine These ist so ein bisschen, dass wir für viele Leute, die so ein Grundmisstrauen in Institutionen, Medien, Politik, in die sogenannte Elite und so weiter haben, die haben dann auch ein Misstrauen uns gegenüber. So. Und die sind dann der Meinung, wir unterstützen die böse Erfindung der Pandemie, die es eigentlich gar nicht gibt. Und wir sind Teil des Bösen. So, aus deren Sicht sind wir halt einfach die Bösen.
Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, den du jetzt ansprichst, weil...
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt, also mit 5, und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Weil, das ist eine Frage, die ich mich immer selber gefragt habe. Ich hatte einen im Bekanntenkreis, der dann auch irgendwann in die Verschwörungsecke abgebogen ist. Und da habe ich mir dann immer die Frage gestellt, beziehungsweise auch ihm, wieso glaubst du jemandem auf YouTube ohne jegliche Vorerfahrung im Medienbereich oder sonst was? Oder wenn man ein ganz berühmtes Beispiel nimmt, Attila Hildmann, der dann immer so ein bisschen diffamiert, mit Absicht ja dargestellt wird, es ist ein Vegan-Koch. Aber wieso glauben Menschen dann eher einer einzelnen Person, die mir erzählt über YouTube, dass sie jetzt die Wahrheit gefressen hat, als dass ich jetzt zum Beispiel euch glaube, die eine lächerlich lange Liste an Quellen und ExpertInnen befragt haben? Warum fruchtet das bei so Menschen dann nicht mehr?
Erstmal kurze Gegenfrage, was hat die Person geantwortet dann?
Eigentlich so dieses klassische, diese klassische Erzählweise, dass ich vermeintlich den Falschen nachrenne. So, also
Sie drehen einfach den Spieß um.
Genau, ihr rennt den Falschen nach und ihr seid ja gelenkt, aber diese eine Person out of was weiß ich was, wie viele Millionen Menschen, die hat es jetzt gecheckt.
Ja, ich glaube, das ist schon einfacher zu sagen, es gibt den einen Messias, der uns alle retten kann, als wenn man sagt, das Kollektiv hat recht. Aber Uschi, gerne deine Einschätzung dazu.
Aus meiner subjektiven Sicht ist es natürlich das, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, einfach so ein Grundmisstrauen in Institutionen, in irgendwie einen Staat, in Demokratie und so weiter, die sehr viele unterschiedliche Gründe vielleicht haben mögen. Ne? Vielleicht ist jemand einfach abgehängt von der Gesellschaft. Vielleicht ist jemand, hat jemand irgendwie eine Krankheit, bei der ihm oder ihr irgendwie nicht vernünftig geholfen wurde oder irgendwie schlechte Erfahrungen mit mit ÄrztInnen oder so, ne, dass dann daher so ein Grundmisstrauen in Sachen kommt. Und ich glaube, wenn so ein Grundvertrauen in so eine dieser Sachen aus irgendwelchen persönlichen Gründen sehr erschüttert wurde oder darin sowas vielleicht wurzelt und sich das dann so hochspielt. Und natürlich ist es dieser eine YouTuber, die eine YouTuberin vielleicht erstmal, aber wenn man dann sieht, okay, in diesem Telegram-Kanal sind aber noch 50.000 andere Leute, die der Person offensichtlich auch glauben, mag das dann vielleicht schon wieder ein Gefühl von, das ist nicht eine Person, sondern es sind 50.000.
Ja, mir ist jetzt auch gerade so ein bisschen der Groschen gefallen, als du das erzählt hast. Ich hatte nämlich auch im Freundeskreis eine Diskussion und dann ging es auch um, das war ein Impfgegner und so, und dann sind wir irgendwann mal nach einem Streit auf ein gutes Level gekommen und er gesagt hat, naja, um die Spritze geht es ihm gar nicht, es geht ihm allgemein ums Prinzip und dass er der Politik im Allgemeinen einfach nicht vertraue. Da wird das alles in einen Topf geworfen, der Politik im Allgemeinen. Da bin ich dann weitergegangen, habe gesagt, naja, aber es gibt ja innerhalb Deutschland schon so viele Parteien, es gibt innerhalb Europas weltweit so viele Parteien, die auch alle sich gegenseitig ja teilweise fast schon bekriegen und die würden alle plötzlich an einem Strang ziehen. Jetzt mache ich etwas, was man wirklich nur im Podcast machen kann, woanders kann man das nicht machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass Flo lauter Fake News, Entschuldigung, Desinformationen über mich verbreitet. Ich muss mich an dieser Stelle ausklinken, weil in 5 Minuten meine Live-Radio-Show beginnt. Und ich habe mich exakt 0,0 Sekunden heute darauf vorbereitet, mittlerweile in 4,5. Deswegen, liebe Uschi, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier bist. Du, im Gegensatz zu mir, bist noch hier. Ich werde mich ausklinken und ich hoffe, dass Flo keine Desinformationen über mich verbreitet.
Ja, vielen Dank auch und viel Erfolg für deine Live-Sendung gleich.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.
So, jetzt können wir endlich mal die Hosen hier runterlassen. Und
das
habe
ich noch gehört.
Und mal die eigentlichen Infos hier droppen. Wir haben viel über Social Media jetzt gequatscht, Uschi. Und was ich vorhin auch noch mit Alex hatte, die große Frage, die man so ein bisschen hat, Twitter hat es gemacht mit Donald Trump, dass man einfach Menschen, daher kommt ja dann auch die Cancel Culture, einfach den die komplette Breite, den ganzen Einfluss einfach entzieht, indem man sagt, okay, Donald Trump hat erstmal keinen Zugriff mehr auf Twitter. Siehst du in der Hinsicht auch einen Weg, dass man vielleicht manchen Menschen die Stimme wegnehmen muss?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, für die es irgendwie sehr viel Pros und Kontras gibt. Mhm. Also prinzipiell würde ich sagen, es ist total wichtig, dass die ganzen Social Media Plattformen vernünftig Verantwortung dafür übernehmen, was irgendwie auf ihren Plattformen passiert, so was da an Desinformation gestreut wird und so weiter, was ja teilweise besser, teilweise weniger gut passiert. Also Beispiel, wir haben diese Kooperation zum Beispiel mit Facebook, was auch Instagram mit einschließt, und packen unsere Faktenchecks quasi an Beiträge ran, zu denen wir einen Faktencheck gemacht haben und die sich als Falschinformation entpuppen, als Desinformation entpuppen. Und dadurch kann man aber diese Beiträge weiterhin teilen, man kann die weiterhin sehen. Man hat aber immer diesen Hinweis, Achtung, es ist eine Falschinformation, hier, schau dir den Faktencheck an, das wird aber nicht gelöscht. So. Mhm. Das ist vielleicht einfach quasi zu sagen, okay, das ist ein guter Weg, weil Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite kann man wiederum sich die Frage stellen, welche Art von Desinformation ist es, wenn die wirklich solche Dinge verbreitet, die irgendwie Menschenleben gefährdet, die irgendwie Menschen zu einem Aufstand aufruft, die irgendwie zur Gewalt aufruft, ob man dann nicht vielleicht wirklich Dinge löschen sollte und im Zweifel auch Persönlichkeiten von der Plattform verbannen, ist dann vielleicht auch vernünftig so. Ich glaube auf jeden Fall, was wichtig ist, dass sich Plattformen sehr stark damit beschäftigen und sich sehr darum kümmern. Jetzt habe ich eine Sache vergessen, die ich noch sagen wollte.
Ja.
Das andere, was natürlich passiert, wenn man jetzt Donald Trump von Twitter löscht oder andere Persönlichkeiten und Kanäle, es gibt genügend Seiten, Plattformen im Netz, wo die Personen sich dann sonst rumtreiben. Beispiel Telegram. Ne? Irgendwann sind alle zu Telegram rübergewandert und da passiert alles sehr ungefiltert und inzwischen auch nicht mehr. Aber ne, es gibt dann immer Wege, dass das weiter verbreitet wird. Natürlich ist es aber ein Unterschied, ob das auf einer so populären Plattform passiert wie auf Twitter, YouTube, Facebook oder auf irgendwelchen, die nicht so populär sind. Ja, ist eine schwierige Diskussion.
Na, absolut. Ich persönlich finde da irgendwie auch immer ich rede mich da auch immer um Kopf und Kragen und dann merke ich immer, okay, ich schwanke auch zwischen Pro und Contra, wem sollte man dann die Stimme entziehen und wem nicht. Mir hat mal geholfen, Jan Böhmermann hat ein Twitter-Buch rausgebracht, ich glaube vor einem oder vor 2 Jahren, irgendwann während der Corona-Pandemie, und da hat er in einem Spiegel-Interview, wenn ich mich recht entsinne, erzählt, das irgendwie ganz wichtig eigentlich ist, ich bin selber sehr viel auf Twitter unterwegs und kann das deswegen komplett unterschreiben, dass auf Twitter viel Fake auch getrendet wird. Also dass dann Leute irgendwie noch 10 andere Accounts meinetwegen haben und die dann teilen und liken und teilen und liken. Und dann sieht es so aus, ah krass, das ist ja in den Trends oder es wurde schon 3-mal geteilt. Und dass da manche Medienhäuser auch zu schnell sowas, also nenne das einfach mal, ohne jetzt hier Bildbashing zu betreiben, aber die das ja gerne mal hernehmen, um dann irgendeine reißerische Überschrift daraus zu basteln, obwohl das einfach nur irgendeine random Person wie ich zum Beispiel gewesen sein könnte, die irgendwas einfach reinschreibt. Wir haben vorhin über Medienkompetenz gesprochen. Ist es dann nicht eigentlich vielleicht wichtig, habe ich jetzt gerade spontan gedacht, mal bei den Medienhäusern anzusetzen und da denen nochmal von Grund auf beizubringen, wie man auch mit Twitter-Informationen umgeht, weil ich da Böhmermann komplett recht gebe, es gibt so diese Twitter-Realität, die nur in dieser Plattform existiert.
Total, ich glaube auch, das ist eine sehr große Blase und Bubble, gerade so aus journalistischer Sicht, wenn man da, das ist sehr weit weg, habe ich auch immer das Gefühl von dem Alltag der meisten Menschen eigentlich so, was da passiert. Auf jeden Fall sehe ich auch so, da müsste man irgendwie manchmal noch einen Schritt zurücktreten, bevor man aus einer Sache ein großes, relevantes Thema macht, dass es vielleicht nur in einer gewissen Blase auf Twitter ist. Also ne, man kann ja da wirklich bewusst Kampagnen starten, indem man sagt, okay, sich verabredet, einen gewissen Hashtag jetzt einfach zu benutzen. Das passiert ja von verschiedenen Seiten, das passiert auch von anderen AktivistInnen ab und zu, dass dann ein Thema in die Trends kommt und die Medien dann draufspringen. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass dieses Algorithmusproblem ist ja aber auch ein Grundproblem davon, warum Social-Media-Plattformen überhaupt so ein großes Problem sind in Bezug auf Desinformation und Leute da in so einen Abgrund ziehen, was bis zur Verschwörungsideologie. Ne? Wir kennen das ja irgendwie alle selber, wie der Algorithmus uns Dinge vorstellt. Ich bringe da mal gerne das Beispiel, wie mein Instagram Suchfeed eigentlich nur aus Hunden- und Katzenvideos besteht.
Same.
Oder so.
Same.
Ja, ich meine, das ist ja gut für die Seele im Zweifel so, aber ne, also ja, genau, dass die Algorithmen befeuern das natürlich total, dass Leute da auch etwas für eine Realität empfinden, die es nur für sie in ihrer Internetblase im Zweifel ist, wovon man sich auch selber befreien muss. Das können ja alle möglichen Themen sein. Das kann auch auf Instagram sein, dass man nur plötzlich irgendwo landet, wo Posts sind, wie man abnimmt oder so und Leute dann irgendwie eine bessere Essstörung bekommen. Also, ne? Jetzt mal sehr überspitzt gesagt, aber das kann ja in viele verschiedene Richtungen gehen. Und das ist so ein Grundproblem, warum diese Plattform überhaupt so ein schlimmer Ort sind, was Desinformation angeht und so ein starker Verbreiter davon.
Als ich in meinem Umkreis erzählt hatte, dass das Interview mit dir stattfindet und was das Korrektiv eigentlich ist, haben mir ganz viele fragende Blicke entgegengeworfen und gesagt, ja, also machen die genau das, was ich sowieso von einem Journalisten, von einer Journalistin erwarte. Inwiefern würdest du sagen, ist die Arbeit komplett gleich? Also inwiefern sagst du aus deiner Vergangenheit, ja, da überschneidet sich sowieso alles. Und wo ist dann so dieser feine Unterschied, was ihr jetzt noch mehr macht?
Also ich würde sagen, zum einen natürlich die Art und Weise, wie wir unsere Themen auswählen, ist anders, weil wir wählen die ja danach aus, dass wir denken, okay, das könnte der Desinformation sein und man muss dazu jetzt einen Faktencheck veröffentlichen, um das richtig zu stellen. Das ist jetzt nicht die Motivation von jedem Artikel, der irgendwie stattfindet. Aber womit du natürlich total recht hast oder auch deine Bekannten, dass eigentlich, so wie wir arbeiten, genau das ist, wie Medien immer arbeiten sollten und alle Journalisten und Journalistinnen so, dass man nicht nur eine Quelle für was hat, sondern mindestens zwei, dass man selbst mit den Quellen spricht, dass man immer genau überprüft, stimmt das, was ich da jetzt schreibe, dass auch bei der Redigatur das genau überprüft wird. Und die Realität sieht aber meiner Erfahrung nach vor allem in Online-Medien einfach anders aus, weil dafür keine Zeit ist und man die erste Nachrichtenseite sein will, die eine Einmeldung raushaut und so weiter. Und das ist natürlich total leider Gottes an der Realität journalistische Arbeit oft vorbeigeht, obwohl die eigentlich genauso aussehen sollte bei vielem.
Ich finde es ein spannendes Thema, weil ich auch, wenn ich so über die ganzen Thematiken, wie du hast es jetzt auch genannt, die Eilmeldungen und sowas nachdenke und man da ja schon auch irgendwo den Grund dann sieht, warum Leute so viele komische Informationen auch bekommen, übe ich mich dann auch manchmal, rutsche ich dann ab in irgendeine Kapitalismuskritik, aus der ich dann auch irgendwann wieder rausrutsche und irgendwie fühlt sich das alles an wie so ein einziger Teufelskreis. Und dann ist mir eine Forscherin in den Kopf gekommen, die betreibt Genderforschung Und die hat dann mal in einem Interview erzählt, dass sie, als sie begonnen hat, in diese ganzen Abgründe hinabzusteigen, wie ist es eigentlich mit Gleichheit und so, irgendwann gesagt, also am Anfang immer mal wieder in ihr Büro gelaufen ist, die Tür zugemacht hat, abgesperrt, sich auf den Boden gelegt und erstmal eine halbe Stunde geheult, weil sie gar nicht damit umgehen konnte, erstmal, was sie da alles so erfährt. So geht es mir auch immer mal wieder. Kommst du auch immer mal wieder emotional an den Punkt, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt noch auseinandersetzen kann, weil es ja irgendwie so endlos wirkt, dieser Kampf dagegen, oder?
Total. Es ist, ich würde sagen, es ist ein Auf und Ab. Und gerade in solchen Situationen, wenn dann eine Desinformation, die wir schon 5-mal gefaktencheckt haben, wieder auftaucht, so, dann ist man schon sehr frustriert auf jeden Fall. Gleichzeitig löst es ja aber aus, dass man merkt, wie wichtig das halt ist, dagegen vorzugehen, weil sonst das einfach ungefiltert immer weitergeht. Ich versuche mich dann immer darauf zu besinnen, dass die Arbeit einfach irgendwie wichtig ist und relevant und es irgendwie wirklich alles noch viel schlimmer wäre, wenn es keine FaktencheckerInnen und keine Faktencheck-Redaktion geben würde. Aber natürlich ist das oft irgendwie ernüchternd.
Ja, ich habe nämlich heute komischerweise, wahrscheinlich weil das Interview angestanden ist, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt könnte, weil ich schon immer wieder merke, wenn so eine gewisse Informationsflut kommt und ich auch mich immer weiter reinfuchse und so dieses Grundproblem sehe und mir dann denke, aber es gibt keine Lösung offensichtlich dafür, bin ich immer, also wie in so einer Art Ohnmacht eigentlich. Ich kann dann nichts tun, denke mir so, ja okay, es ist so. Ich komme immer wieder an den Punkt, einfach zu sagen, ja gut, ist jetzt halt so. Muss ich mich mit abfinden, ist einfach so. Deswegen total beeindruckend, dass ihr euch da alle, du und deine KollegInnen da so dahinter klemmen.
Danke, ja.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss. Der Tipp, wenn jetzt einige während der Folge sich gedacht haben, jetzt bin ich aber unsicher geworden, ob ich meiner Nachrichten-App oder der Nachrichtenseite vertrauen kann. Was ist denn deine Nachrichten-App oder wo beziehst du hauptsächlich News für dich privat?
Ich habe mehrere Nachrichten-Apps auf dem Handy oder versuche einfach immer, nicht immer nur bei derselben zu lesen. Ich kann jetzt irgendwie ein paar Beispiele nennen, die ich jetzt aktuell nutze. Das ist irgendwie Spiegel Online, ich ist bei der Süddeutschen Zeitung. Das sind gerade so die ich am meisten lese, dann irgendwie noch Zeit Online, manchmal Welt, versuchte auch so ein bisschen so eine Mischung zu finden aus Zeitungen, die so eine unterschiedliche politische Ausrichtung haben, weil das weiß man ja so ein bisschen, ne? Die einen sind eher konservativ, die anderen eher liberal und eher links ausgerichtet. Das ist im Zweifel auch irgendwie immer gut, um so eine ausgewogene Berichterstattung irgendwie mitzubekommen.
Und wenn ich jetzt eine Person bin, der es eigentlich wirklich nur darum geht, sie will up to date sein und irgendwie so ein sicheres Gefühl haben, die Infos, die ich da jetzt auch nur, wenn ich nur die Überschriften durchgehe und daher so ein bisschen eine Ahnung von den Nachrichten bekomme, den kann man vertrauen. Würdest du sagen, da kann man eigentlich per se erstmal allen grundsätzlich vertrauen? Oder gibt es, vielleicht ist umgekehrt die Frage einfacher, schon so Nachrichten-Apps, wo du sagst, boah, ja, mit Vorsicht zu genießen?
Ich will jetzt ungern eine Bewertung abgeben, welche ich dafür besser und schlechter halte, aber vielleicht so als Grundgedanke, eine Überschrift ist immer eine verkürzte Information, immer so. Bei manchen Überschriften ist es besser, bei manchen schlechter, aber im Zweifel sich nicht nur auf eine Überschrift verlassen und das als Information nehmen. Zumindest irgendwie den Anreißertext, den Teaser davon noch lesen.
Ich glaube, jetzt können wir auch mit dem Gespräch guten Gewissens zum Ende kommen. Wir haben jetzt viel, viel gelernt. Du hast, finde ich, auch ganz gute Tipps gegeben, wie man sich da so ein bisschen zurechtfinden kann in dem ganzen News-Dschungel. Und deswegen sage ich an der Stelle einfach vielen Dank, dass du da bist grundsätzlich und das machst mit dem Korrektiv und Fact-Checkerin bist. Und danke, dass du hier Gast warst. Hat Spaß gemacht. Cooles Gespräch.
Ja, sehr gerne. Finde ich auch. Vielen Dank, dass ich auch da sein durfte.
Ja Mensch, Alex, was machst du auf einmal wieder im Studio?
Naja.
Das ist jetzt total konstruiert. Wir nehmen dieses Outro jetzt, ich hole euch da gleich mal hier ab, Wochen nach der Aufnahme auf. Und
Viele Wochen, ja.
In der Folge ist Alex nämlich abgehauen in seine Sendung. Deswegen
das wissen die doch, die haben doch das gerade gehört.
Ja.
Ja, muss ich gar nicht mehr erklären. Nee, aber wir haben uns jetzt gedacht, Wochen später, naja, eigentlich haben wir gar kein Outro, also keine Verabschiedung. Wir wollen uns natürlich von euch verabschieden, beide. Und wir wollen einen wichtigen Hinweis geben.
Nämlich, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr heiß drauf seid, was wir noch so für Diskussionen alleine führen und auch mit Gästen, folgt uns unbedingt auf Spotify und dann natürlich auch eure Sternebewertung abgeben. Das hilft uns, hilft eurem Algorithmus und wir freuen uns drüber.
Ja, und das hilft euch auch, weil ihr uns nicht mehr vergesst. Dann müsst ihr nie mehr nachts heimlich ins Taschentuch weinen vor lauter Trauer. Das war's. Ich danke euch. Wir danken euch. Bis zum nächsten Mal. liken.
Auf die Hand wird produziert von Radio Fantasy.